Seit 2014, 2015 herrscht im Osten vom Land, im Donbass, Krieg. Also anders kann man es nicht sagen.
Und dann kommt der Krieg näher. Also viel näher, als wir gedacht haben. Die Menschen auf der Flucht, die kommen das Mal nicht aus anderen Kontinenten, sondern eben auch aus Europa, aus der Ukraine. Der blutige Krieg von Wladimir Putin zeigt, dass das Frieden kein Dauerzustand ist und dass man sich immer wieder dafür einsetzen muss. Mit dem Fokus auf die Ukraine reden wir mit dem Klaus Petrus aus der Surprise-Redaktion. Hallo Klaus.
Hallo.
Weil wir ja auf Facebook miteinander befreundet sind, Klaus, möchte ich schnell einen Inhalt thematisieren, den ich gerade letztens bei dir gesehen habe. Ein Bild von dir, wo du gerade unterwegs gewesen bist und übersetzt aus dem Englischen, der Krieg trifft die Verletzlichsten immer am härtesten. Dazu eine Ankündigung, dass du bald eine Reportage wirst veröffentlichen oder an einer Reportage dran bist. Ich muss auch sagen, du arbeitest ja nicht nur für Surprise, sondern du bist auch noch viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Wir haben gerade in den letzten Nummern auch über Bosnien geredet, diesbezüglich. Vielleicht kannst du es aber trotzdem sagen, was ist das genau für eine Geschichte, die du da gerade am machen bist?
Es sind tatsächlich mehrere Geschichten, aber die Geschichten gehen eigentlich immer um das, was ich eigentlich mit dem Podcast ein bisschen angedeutet, um die Leute, die am verletzlichsten sind. Und da kannst du jetzt, egal wo, in welchem Krisengebiet, sind es immer die älteren Menschen auf der einen Seite und natürlich Kinder. Und in diesem Fall ist es so, dass unglaublich viele junge Frauen mit ganz jungen Kindern unterwegs sind, wie man ja gehört hat in der Presse, müssen die Männer zwischen 18 und 60 in der Ukraine bleiben, die werden ins Militär eingezogen. Und das führt aber dazu, dass die Frauen alleinzig sind mit ihren Kindern. Und das hat eigentlich auch das Bild geprägt von all diesen Geflüchteten, die von der Ukraine jetzt in dem Fall über die ungarische Grenze sind gekommen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sehr viele ältere Menschen, die zum Teil auch alleinzig unterwegs sind oder als Pärli. Und man sieht einfach auch in der Situation recht typisch, wenn ich das jetzt so darf sagen, dass genau die beiden Gruppen eben zu denen gehören, die eigentlich immer sehr stark zu leiden haben, weil sie können und wahrscheinlich uns halt nicht viel machen. Sie sind sehr stark auf andere Leute angewiesen, ob das jetzt ganz kleine Kinder sind oder ältere Menschen. Und die Art von Abhängigkeit oder angewiesen sein, macht sie, glaube ich, wirklich noch verwundbarer, was sie ohnehin sind.
Also das wird also der Fokus sein von dem, wo du da gerade am Arbeiten bist. Daran wird ganz kurz, bevor wir auf deine Erfahrungen von der ukrainisch-ungarischen Grenze kommen, wo du bist, erst gerade kürzlich, noch schnell Bezug nehmen auf den letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Dort haben wir nämlich über Bosnien geredet. Das ist auch ein Ort, wo du viel bereist hast. Und jetzt hört man ja immer wieder, was ja eigentlich nicht stimmt, dass das ja der erste Krieg ist in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und man verblendet teilweise einfach ein bisschen den ganzen Balkankrieg aus. Ja, wie geht es dir da damit, wo ja gerade so ein bisschen einen Fokus hat auf den Balkan und Balkanregionen?
Ja, man muss sagen, es ist ja nicht nur der Balkan, es sind Kriege in Aserbaidschan und Armenien und. Also das ist wirklich, das ist wirklich eine Art von Ausblendung, aber ich glaube, wir haben es das letzte Mal im Podcast auch schon genau über das gehabt. Nämlich die Tatsache, dass was ist einem eigentlich näher oder weiter weg? Und oft ist es gar nicht geografisch gemeint. Oft sind das einfach Bilder im Kopf. Und der Balkan ist so etwas, wo man schon dann in den 90er Jahren das Gefühl hatte, das ist eigentlich wieder weg. Das hat mit Wies nicht so viel zu tun. Die haben da ihre Probleme seit ewig schon. Und jetzt bricht das aus. Es ist etwas Komisches. Heute noch erlebt, hat man die ganze Sache dann in dem Moment, wo viele Geflüchtete in die Schweiz sind gekommen, wo man die Menschen vor sich hatte, die hat kennengelernt und so weiter. Aber vorher war das etwas recht Abstraktes gewesen. Und oft hat es wirklich auch mit der Medienberichterstattung zu tun, wo Krisenherden oder Regionen dann halt weiter wegschiebt von uns oder näher dran. Und jetzt bei der Ukraine, vielleicht zum Teil auch überraschend, muss ich sagen, auch für mich, passiert das, dass das Land, oder man muss genauer sagen, ein Teil von dem Land, nämlich der westliche Teil, sehr nach an uns dran getragen wird. Und durch deine Nähe, schafft man natürlich auch menschliche Gefühle, also Empathie, Solidarität und dergleichen erwächst in der Regel durch Nähe. Es hat etwas überraschend, muss man sagen, auch durch die Medienberichterstattung, gerade für mich, wenn ich daran denke, ich bin im Osten von der Ukraine gewesen, im Donbass. Und über die Region redet man jetzt in dem Sinne nicht. Also das ist wieder eine Region, wo einem ein bisschen weiter weg ist, weil man das Gefühl hat, ja, das sind die Separatisten, die sind eh pro-russisch und alle Leute sind da, was überhaupt so gar nicht stimmt. Aber das ist so eine Region, wo der wiederum weiter weg ist und wo man nicht konkret assoziiert mit der Ukraine. Jetzt ist eher Kiew und das ganze Bild, wo um Kiew herum geschaffen wird mit dem Zelensky als eine Figur, die mittlerweile ja fast so einen Ruhestatus in der westlichen Presse hat gekriegt. Also da haben ganz viele Mechanismen zusammen, aber ich habe wirklich das Gefühl, oft passiert das durch Bilder im Kopf, wo einem der Länder, Menschen, Schicksal und ähnliche Sachen einfach näher sind oder weiter weg.
Das ist ja genau dein Fokus bei deinem Arbeiten, wenn ich es einmal richtig verstehe. Du bist ja genau der, der vor Ort geht, um mit den Menschen zu reden und gar nicht immer so die geopolitischen Noten irgendwie immer reinbringen, sondern auch wirklich mit den Menschen vor Ort zu reden. Übrigens über Bosnien, da wollen wir jetzt nicht mehr weiter darüber reden, das könnt ihr gerne nachhören. Die letzte Folge hier im Sürpreistag war darüber gewesen, sehr intensiv. Du bist in der ungarisch-ukrainischen Grenze gewesen, Klaus, und hast mit den Geflüchteten geredet. Was sind so deine grundlegenden Erfahrungen gewesen? Also ich meine, es ist natürlich Not, Elend, Angst, was mir da so in den Sinn kommt. Aber ja, was, erzähl mal ein bisschen von deinen Eindrücken.
Ja, also erstens, es kommen viele Leute an die Grenze. Nicht so viele Leute wie natürlich nach Polen, weil da sind die grossen Städte, wie Lief, sind viel näher an der Grenze. Hier ist es weiter weg. Die meisten Leute kommen von Kiew oder Kharkiv, aber auch von Odessa über Uschgorod, das ist eine größere Stadt in der Ukraine, an der Grenze Richtung Ungarn. Und mein Eindruck ist, dass momentan jedenfalls noch der Großteil von den Leuten, die kommen, die haben mehr oder weniger ein klares Ziel. Das heisst, die haben irgendwelche Verwandte, Bekannte in anderen Ländern, das können Nachbarländer sein, aber eben auch zum Beispiel Deutschland oder Österreich, vielleicht auch die Schweiz. Und die wollen direkt dahin. Das heisst, die kommen in Sahoni zum Beispiel an, das ist ein Grenzort, der einzige Grenzort, der einen Bahnhof hat. Die kommen mit dem Zug da an, die werden da registriert, also die Pässe werden angeschaut und nachher haben die eigenes Interesse, relativ schnell den nächsten oder übernächsten Zug zu nehmen Richtung Budapest und von da aus nachher, wie gesagt, zu den Leuten zu gehen, die sie kennen oder die Unterschlupf finden. Und das ist momentan, glaube ich, die Mehrheit. Es gibt allerdings, das muss man sagen, Leute, die da ankommen und absolut keinen Plan haben, wohin. Und die sind entsprechend in einer schwierigeren Situation, muss man sagen, vor Ort. Was ich jetzt gesehen habe, ist super gut organisiert. Es sind viele Hilfsorganisationen da, die den Leuten unmittelbar Hilfe anbieten. Und in Sahoni zum Beispiel hat die Gemeinde die Turnhalle in ein Massenlager umfunktioniert, da können die Nacht oder zwei bleiben, bevor sie sterben, zum Beispiel mit dem Zug nach Budapest gehen oder Helferinnen in einen Platz im Auto anbieten und auf dem Weg nachher aus Ungarn rausgehen in ihre Länder, was aber ihre Bekannten und Verwandten haben.
Niemals werden Kriege nur auf Schlachtfeldern geführt. Sie spielen sich immer auch in den Köpfen der Menschen ab. Dabei entstehen Feindbilder selten über Nacht. Sie sind vielmehr das Produkt einer ausgefeilten Propaganda, die sich alteingesessene Vorurteile zunutze macht. Es gibt ja viele, die jetzt auf Polen gehen, an die polnisch-ukrainische Grenze. Warum bist du an die ungarisch-ukrainische Grenze gegangen?
Also es gibt einen platten Grund und einen, der vielleicht ein bisschen fundierter ist. Der Blattgrund ist genau der, was du sagst. Es ist unglaublich viel Schuren in so einer polnischen Grenze. Und es gibt auch ganz viele Berichterstattungen. Weniger ist geberichtet worden von der ungarischen Grenze. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, jetzt schon angedeutet, der Balkan ist für mich eigentlich so zum Schwerpunkt geworden. Und ich habe oft die Flüchtlingspolitik gerade in Ungarn, Serbien genauer angeschaut, wie auch immer, und immer wieder vor Ort gewesen. Und mich hat einfach auch interessiert, wie geht ein Land, das wie Ungarn, das jetzt in den letzten Jahren nicht geglänzt hat durch eine sehr freundliche Migrationspolitik, mit der Situation, mit der akuten Situation um. Und es ist tatsächlich so, dass da schon eine gewisse Widerspruch gibt, wenn man so will sagen, der Orban hat sich an diesen Grenzorten gezeigt, der Ministerpräsident von Ungarn, und war sehr, sehr offen gewesen. Hat die Leute auch willkommen geheißen, also wirklich so eine Art von Willkommenskultur an den Tag gelegt. Es war immer, glaube ich, sehr wichtig gewesen, das so zu präsentieren, auch gegenüber der EU. Und auf der anderen Seite setzt der Orban und seine Regierung eigentlich die sehr kritisch und bisweilen auch offen rassistische Migrationspolitik weiter fort, wenn es um Geflüchtete geht von anderen Ländern, wie eben Nahosten, also jetzt wirklich Pakistan oder also Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan. Und der, wie soll ich sagen, die zwei Seiten von der jetzigen Flüchtlingspolitik hat mich eigentlich interessiert. Und das ist auch etwas, was ich in dem einen oder anderen Artikel werde fokussieren.
Mhm. Du hast vorher ja auch ein bisschen erwähnt, was uns jetzt zum Beispiel näher ist und was uns vielleicht weiter weg scheint. Aber da ist es ja schon auch noch spannend. Eben da wissen wir eigentlich so, wie die Politik, Migrationspolitik von einem Land ausgesehen hat über Jahre hinweg und das sehr restriktiv war. Und jetzt auf einmal die offenen Arme, also was ja im Moment von der Not auch wichtig ist, das will man ja gar nicht in Abrede stellen, aber ist da irgendwie, also erkennt man da irgendetwas an Logik dahinter? Ist das, weil man selber Angst hat, dass man auch könnte zu einer Kriegszone werden, weil es gerade so unberechenbar ist im Moment? Was denkst du? Also letztendlich ist es ein bisschen wie eine Zweiklassengesellschaft von du hast mir mal im Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen wie zwei Klassen von Geflüchteten im Moment, oder?
Ja, tatsächlich, unter dem Aspekt kann man es anschauen. Es ist schon wichtig, was genau du vorhin gesagt hast. Momentan ist alles entscheidend, dass man den Geflüchteten aus der Ukraine einfach hilft. Und das ist eine akute Hilfe. Und da gibt es irgendwie gar nichts zu relativieren. Und jedes Land, das die entsprechende Solidarität zeigt und die Absichten in Handlungen umsetzt, das ist unglaublich wichtig. Und das ist ein ganz wichtiges, zentrales Zeichen. Ja, es ist mehr als nur eine Haltungsfrage. Also das, wie gesagt, das stellt man überhaupt gar nicht in Abrede. Aber es ist schon so, wie du ja angedeutet hast, der Unterschied fällt auf und ich kann momentan eigentlich nur mutmaßen. Also eine Sache ist sicher die, dass es gibt Verbindungen, enge Verbindungen zu wirtschaftlichen Truppen zwischen Ungarn und Ukraine. Es gibt ja viele Leute in Grenzgebieten, die arbeiten auf der einen Seite und wohnen auf der anderen Seite. Es gibt also eine Art von Verbundenheit, die ist unbestritten da, zum einen. Und zum anderen bin ich selbst effektiv gespannt, was passieren würde, wenn das Ganze anhaltet und eben immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen und nicht wissen, wohin. Also wie ich vorher gesagt habe, die meisten, die jetzt kommen, die wissen, wohin und wollen euch weg. Und ich habe jetzt fast niemanden getroffen, der in Ungarn will bleiben. Wohingegen, wenn die Geflüchteten kommen und über die Grenze und nicht wissen, wohin, dann wissen wir aus Erfahrung, da gibt's viele Studien darüber, dass die Leute eher an der Nähe von ihrem Land bleiben und wahrscheinlich müssen flüchten. Weil sie ja die Hoffnung haben, sie kommen wieder zurück. Oder weil eine gewisse Nähe zum Land ihr auch Sicherheit gibt, Stabilität. Also jetzt auch im psychologischen Sinn, das weiss man. Und dann würden dann natürlich viel mehr Leute aus der Ukraine in Ungarn bleiben. Und dann wird sich natürlich dann wieder die Frage stellen, wie Orbans Migrationspolitik auf das reagiert. Das ist also so ein bisschen ein Knackpunkt. Das ist dann zumal übrigens schon 2015 genauso gewesen. Der Orban und seine Regierung hat so lange in Anführungszeichen nichts gegen Geflüchtete gehabt, als dass die Ungarn einfach als Transitland haben angeschaut und die Leute einfach durstig und weg. Aber sobald sich das da vor der Grenze gestaut hat, ist ein Problem geworden und ist die Migrationspolitik hat also wirklich von einem Tag auf den anderen, kann man sagen, umgeschlagen.
Man hat es jetzt ja in der Schweiz auch so ein bisschen mitbekommen, es ist viel gespendet worden, Spendenaufrufe, sogar privat, aber nicht nur Geld, sondern auch zum Beispiel Decken und andere Sachen. Ist von dem noch irgendetwas mitbekommen an der Grenze? Sind da irgendwie Hilfsgüter angekarrt worden? Ja, hast du da irgendwie so einen Einblick gehabt?
Ja, dem ist so. Also es ist... Da kommt eine Menge Bus von irgendwo hin, irgendwoher, und die bringen die Hilfsgüter und es ist tatsächlich so, dass sich die Güter zum Teil schon stapeln und wenn ich so darf sagen, also das hat wiederum mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, jetzt kommen die Leute und wissen, wohin das wollen, das heisst, die bleiben da gar nicht, das müssen niemand da in der Nacht in der Kälte ausharren und ist auf den Schlafsack angewiesen momentan. Wie gesagt, die wollen einfach weg, die kommen mit ihren Koffern und das passiert euch alles relativ schnell, nächster Zug und so weiter. Aber es kann sich ändern, natürlich, wenn die Situation anhaltet und wenn die Leute kommen und einfach ratlos da an der Grenze sind und nicht weiter wissen. Natürlich sind dann genau solche Sachen, Güter angewiesen, aber zurzeit habe ich den Eindruck, ist das jetzt nicht unbedingt das Dringendste. Ich kann mir viel mehr vorstellen, dass Hilfsorganisationen an der Grenze in der Ukraine viel mehr auf Infrastruktur angewiesen sind, um die Leute, die da kommen, einfach relativ zügig und problemlos weiterzuleiten. Das kann ich mir eher vorstellen, dass da vielleicht auch finanzielle Mittel fehlen.
Feindbilder auf beiden Seiten werden bis heute auch in die Schulen hineingetragen. Dazu kommt die Propaganda aus dem Fernsehen und Rundfunk. Orte, wo sich die Kinder und Jugendlichen gemeinsam treffen und kennenlernen können, gibt es nicht. Das würde womöglich helfen, Vorurteile abzubauen. Klaus, ich würde gerne noch schnell ein bisschen in die Vergangenheit gehen, auch wenn das sehr aktuell ist und wichtig ist, was wir da besprechen. Aber du hast ja eigentlich die Ukraine schon länger ein bisschen im Fokus. Du hast es vorher erwähnt, Ostukraine. Das ist jetzt eben der Ort von der Ukraine, wo uns eher fern ist oder wo wir die umkämpften Gebiete schon seit Jahren sind oder wo die Separatisten pro-russisch sehr markant sind. Man weiss auch dort, dass russische Truppen schon länger stationiert sind dort. Und irgendwie so mein Eindruck, und ich kann es wirklich nur aus der Ferne beurteilen, doch immer also so kriegsähnliche Zustände eigentlich sind. Also der Krieg, der jetzt ist, hat man so den Eindruck, der sei dort schon ein bisschen länger eigentlich so ein bisschen am Tun, immer wieder so im Geheimen. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht davon reden, dass das im Geheimen passiert und so weiter oder dass es so ein bisschen schwelt. Seit 2014, 2015 herrscht im Osten vom Land im Donbass Krieg. Also anders kann man es nicht sagen. Wenn man da ist, da gibt es Schützengräben, da gibt es Stellungskriege, da gibt es Snipers, also Scharfschützen, dazwischen gibt es eine Grauzone, wo Leute zwischen den Fronten sind oder entlang der Front lebend, da wird auf Zivilisten geschossen. Das ganze Programm, natürlich kann man immer über das Ausmaß von Krieg reden, aber es ist eine Tatsache, dass seit 2014 die Menschen im Osten vom Land, und das macht dann, wenn man alles in den Blick nimmt, fast ein Viertel vom Land aus, unter permanenten kriegsähnlichen Zuständen leben. Das heisst, die haben keine wirtschaftliche Sicherheit da, die haben keine soziale Stabilität, viele sind gegangen, die zurückbleiben und müssen bleiben, weil sie einfach buchstäblich keine Alternative haben. Ich habe da im Übrigen auch für Surprise ein Mann-Reportage gemacht über eine nassjährige Frau, die in der Grauzone quasi zwischen den Fronten lebt. Eine von nur wenigen Menschen, auch das, vorwiegend alte Menschen, die da müssen ausharren, das ist kein Leben. Und das ist etwas, was man sich derzeit einfach auch ausgeblendet hat. Ich selbst habe auch gemerkt im Gespräch, dass viele, die jetzt den Fokus auf die Ukraine legen und denen gar nicht bewusst ist, dass es eigentlich die andere Seite da noch gibt, im Osten, wo der Krieg zum Alltag ist geworden. Es gibt Schulkinder, die da an der Front aufwachsen und für die Sirenen, Schüsse und so weiter einfach zum Alltag kehren, also zum Unrechtsalltag sogar kehren. Und das sind schon Situationen, wo man einfach vielleicht auch ausgeblendet hat. Und war jetzt so der Menge Leute überrascht und sagen, ja, das ist ja in dem Sinne, hat es ja das irgendwie da schon gegeben, ja, tatsächlich ist dem so.
Mhm. Er hat es einfach ein bisschen ausblendet, also jetzt sagen wir mal aus unserem Blickwinkel betrachtet. Du bist tätig und hast natürlich eben nicht, also Geopolitik kann man wahrscheinlich nie ganz ausblenden in Krisengebieten, kann ich mir vorstellen, aber du hast dort sich vor allem mit Menschen unterhalten, die in dieser unmöglichen Situation leben müssen und wie müssen auskommen mit dieser Situation, oder?
Ja, absolut. Also du hast recht gesagt, also das Geopolitische natürlich ist das immer im Hintergrund, aber mich denkt schon, es ist wichtig, auch versuchen, die Perspektive von diesen Leuten zu nehmen, wie das eben das geht, wenn man da hinkommt. Und ich muss sagen, also die Leute, die man da eben am Donbass trifft oder entlang der Grenze, in der Grauzone, vorwiegend ältere Leute. Und schlussendlich ist denen die grosse Politik mehr oder weniger egal, weil sie einfach ganz andere Sorgen haben. Also sie müssen ihre Herzen verkaufen, sie müssen probieren zu überleben, sie probieren sich zu organisieren und da kehrt man so oft der Satz sinngemäß, es ist mir völlig egal, wer der Krieg gewinnt, Hauptsache er hört auf. Und das sagen Leute, die den Satz seit 2014 sagen, bis heute. Und jetzt sind sie wieder unter massiverem Beschuss. Aber der Beschuss hat nie aufgehört. Also da hast du ganz viele Leute, die jetzt von aussen her, wenn man es aber so geopolitisch würde anschauen, würde man sagen, die haben alle so pro-russische Ansichten, weil sie da im Osten sind und die reden natürlich alle russisch und haben russisches Radio und russisches Fernsehen und russische Literatur und russische Küche. Aber wenn man da genauer hinschaut, ist das für die Leute nicht relevant. Also die Kategorisierung, da ist der Osten und da ist der Westen, sondern es geht einfach um handfeste Sachen, gerade mit den alten Leuten, es geht um die Rente. Wer zahlt ihre Rente? Wie kommen sie zu ihrem Essen? Wie kommen sie zur medizinischen Versorgung? Also das sind die primären Probleme. Und die Probleme haben sie eben genau darum, weil seit 8 Jahren da schon Krieg herrscht.
Über deine Erfahrungen, die wir jetzt so ein bisschen thematisiert haben von der ungarisch-ukrainischen Grenze, lesen wir jetzt nicht direkt im nächsten Heft, aber ich glaube, es ist da schon noch etwas in Planung für die übernächste Nummer, gell Klaus?
Genau, wir wollen versuchen, so einen Schritt zwei zurückzutreten und schauen, was eigentlich so passiert, ab dem Moment, wo man über Krieg berichtet und eben einen Fokus legt auf einen bestimmten Brandherd, sage ich jetzt einmal. Wie als vorher schon gesagt, das ist richtig und wichtig, aber oft macht man das gezielt oder unbewusst unter Ausblendung ganz anderer vieler Faktoren. Und wir haben es jetzt gerade von einem gehabt. Also der Fokus, wenn man sagt, so will auf Kiew, passiert momentan oft in den Medien, nicht überall sicher nicht, aber oft in den Medien unter Ausblendung, zum Beispiel von der ganzen, vom ganzen Konflikt, was im Donbass seit 8 Jahren passiert. Und wir wollen gerne die Möglichkeit nutzen, weil wir ja kein Newspaper sind, einen Schritt zwei zurückzugehen und vielleicht da ein bisschen anderen Blick drauf zu werfen.
Klaus, danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke dir.
Der Surprise-Tag von dieser Woche, und zwar vor der Heftveröffentlichung vom Heft Nummer 521. Das Mal, das ist glaube ich ein Novum beim Surprise-Tag, ist es für einmal eben nicht um einen Text gegangen im Tag selber, sondern einfach aufgrund von der Aktualität natürlich um den Krieg in der Ukraine. Und da haben wir, ja, wie ihr jetzt gerade gehört habt, ein bisschen Know-how in der eigenen Reihe mit dem Klaus Petrus, der zum Beispiel die Ostukraine sehr häufig schon bereist hat und jetzt gerade letztes Jahr an der ukrainisch-ungarischen Grenze war. Über seine Erlebnisse und über das Thema wird es aber sehr, sehr bald in einem Surprise-Heft dann etwas zu lesen geben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die nächsten Ausgaben einen Weg alle euch gehen holen. Freut euch auf aufmerksames Lesen, um Rückmeldungen, natürlich auch für den Podcast. Und ich sage an dieser Stelle danke vielmals, macht's gut und bleibt gesund. Am Mikrofon der Simon Bergins.